Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Gisa Funk im Studio. Hallo. Ich habe heute gleich zweimal den Kampf für Frauenfreiheit und für Emanzipation für Sie im Büchermarkt Gepäck. Denn wir sprechen heute über Johanna die Wahnsinnige. Das war eine Adlige aus dem 16. Jahrhundert, die eigentlich rechtmäßig Thronerbin von Spanien war, dann aber jahrzehntelang als angeblich geistesgestört weggesperrt wurde. Doch war Johanna die sogenannte Wahnsinnige überhaupt so wahnsinnig, wie behauptet? Die ehemalige Popliteratin Alexa Hennig von Lange, die meldet jetzt Zweifel daran an. Erst einmal, da geht's bei uns um eine andere junge Frau, die sich ebenfalls nicht mit herkömmlichen Rollenmodellen anfreunden will, nämlich um Johanna Wolkenziehen. So heißt die neue Heldin der ostdeutschen Autorin Judith Zander aus dem Roman Johnny ohne Land. Wie ihre Schöpferin wächst Johanna in der vorpommerschen Provinz auf und wie bei der 1980 geborenen Judith Zander, da fällt auch bei ihr das Erwachsenwerden mit den Turbulenzen des Mauerfalls zusammen. Und als wäre der Verlust der DDR-Kindheitswelt nicht schon verwirrend genug, ist Zanders Heldin zu einem Überfluss auch noch ein sogenannter Tomboy, also ein Mädchen, das gern wie ein Junge herumläuft und überhaupt ziemlich viele sogenannte Jungsinteressen hat. Kein Wunder darum, dass sich Johanna schon bald den titelspendenden Spitznamen Johnny zulegt oder eben auch Johnny ohne Land nach dem verräterischen Königsbruder von Richard Löwenherz. Und wie diese Coming-of-Age-Geschichte weitergeht, das erzählt uns Christel Wester.
Judith Zander hat ihren Roman nach ihrer Hauptfigur benannt, Johnny ohne Land. Ein sprechender Name, denn Johnny hat tatsächlich im Wortsinn kein Land unter den Füßen. Johnny sitzt im Flugzeug und befindet sich auf einem Langstreckenflug. Mit Zwischenstopps dauert dieser Flug 27 Stunden. Er bildet den Abschluss einer Odyssee, die in den späten 1980er Jahren in der ostdeutschen Provinz beginnt und über Finnland und Australien in die westdeutsche Provinz der Gegenwart führt. Das aber erfährt man nur ganz allmählich im Verlauf dieses 525 Seiten langen Romans, der die Form eines inneren Zwiegesprächs hat. Am Anfang begreift man nur, dass Johnny sich orientierungslos fühlt, aber immerhin die Fähigkeit zur Selbstironie besitzt. So lautet ihr erster Satz.
Johnny nicht mehr recht in Sicht, so könnte man sagen.
Johnny versucht wieder mehr Sicht zu gewinnen, was aber nicht so leicht gelingen will.
Obwohl du Abflugs- und Ankunftszeit kennst, Anfang und Ende, gelingt es dir nicht, Zeitdifferenz und Zeitverschiebung stimmig miteinander zu verrechnen zur Reisedauer. Einen Zusammenhang herzustellen zwischen zwei äußersten Punkten und dem dazwischen.
Einen Zusammenhang herzustellen fällt auch beim Lesen nicht so leicht, weil Johnny in langen, verschachtelten Sätzen anfangs nur andeutungsweise etwas von sich preisgibt. Wer ist Johnny? Kein Mann, sondern eine Frau? Darüber lässt Judith Zander ihre Leser erstmal im Unklaren. Zwar wird nach ein paar Seiten klar, dass hier eine weibliche Ich-Erzählerin einen männlichen Vornamen trägt, doch die Irritationen, die dieser kleine erzählerische Trick auslöst, sollen zeigen, wie schnell wir unsicher werden, wenn wir Personen nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen können. Genau das ist das Kernthema dieses Romans. Johnny ohne Land heißt mit bürgerlichem Namen Johanna Wolkenziehen. Den Namen Johnny bekommt sie von ihrem jüngeren Bruder Charlie an einem langweiligen Winterferientag, den sich die beiden vorm Fernseher mit einem Spaghetti-Western versüßen. Anschließend, beim Cowboy- und Indianerspiel, sinkt Charlie röchelnd nieder und stöhnt.
Mich hat's erwischt, Johnny.
Johanna gefällt sich in der Rolle des starken Westernhelden. Johnny klingt gut, findet sie, und verlangt begeistert, dass alle sie auch im normalen Alltag nur noch so nennen. Das weckt bei Eltern, Lehrern, aber auch Schulkameraden zunächst Widerstände, setzt sich aber schließlich durch.
Johnny, ey, du hast wohl einen Piepmatz unterm Pony.
Johanna alias Johnny macht die ersten erotischen Erfahrungen beim Blues-Tanzen und Knutschen mit einem Nachbarsmädchen, verliebt sich dann aber doch in einen der Jungs aus ihrer Klasse und trotzdem möchte sie kein Mädchen sein.
Denn du wärst gern schwul gewesen. Es muss dir unterschwellig wie der glückende Ausbruch aus zwei Kategorienknästen gleichzeitig geleuchtet haben. Dem der Mädchen, künftiger Frauen, real existierender Weiblichkeit und dem im Grunde noch furchterregenderen des Mannes, wie er sein sollte.
Johnny kann sich mit den tradierten Rollenmustern nicht identifizieren, egal ob sie weiblich oder männlich sind. Auch sexuell kann sie sich nicht festlegen. Sie verliebt sich abwechselnd in Männer und Frauen, beständig auf der Suche nach androgyner Seelenverwandtschaft, die sich aber immer nur für kurze Zeit einstellt.
Es hielt nicht, euer hermaphroditisches Produkt. Feierabend. Es war nicht mehr feierlich. Es war fremd. Es war ungeheuerlich.
Judith Zander erzählt diese Coming-of-Age-Geschichte auf eine ebenso witzige wie anrührende Art und mit großer Lust am Sprachspiel. Neben bildhaften Namen, ohne Land, Wolken ziehen, gehören Lautmalerei und Karlauer ebenso zu ihrem Repertoire wie Zitate aus Pop und Hochkultur. Auch der Name Johnny ohne Land ist ein Zitat. Eine Anspielung an den britischen King John, den bösen Bruder von Richard Löwenherz, der den Beinamen Leckland ohne Land bekam. Kein Robin Hood-Film kommt ohne diesen Johann ohne Land aus, aber auch Shakespeare hat ihn verewigt. Sätze aus seinen Dramen streut Judith Zander ebenso in ihren Roman ein wie Dialogfetzen aus Fernsehserien, Verse von Rilke, Songtexte von Patti Smith, Kinderlieder aus der DDR und vor allem jede Menge Redensarten.
Bloß nicht den Teufel an die Wand malen. Das schüttelst du dir doch aus dem Handgelenk. Wo kämen wir denn dahin? Es hätte schlimmer kommen können. Davon kann ich mir auch nichts kaufen.
Die eingestreuten Zitate haben oft einen sehr komischen Effekt, aber sie erschöpfen sich nicht darin. Judith Zander geht es darum, zu ergründen, wie kulturelle und sprachliche Muster die Identität und das Lebensgefühl von Menschen prägen. Wie schon ihr erster Roman, der vor 10 Jahren erschien, spielt auch Johnny ohne Land zu einem großen Teil in Judith Zanders Heimat Vorpommern und erzählt ebenfalls vom Zusammenbruch der DDR. Zander bettet ihre Coming-of-Age-Geschichte gekonnt ein in den zeitgeschichtlichen Rahmen, der sie selbst geprägt hat. Die Autorin wurde genau wie ihre Protagonistin Johnny 1980 in der DDR geboren, wuchs in Anklam auf und war 9 Jahre alt, als die Mauer fiel. Ihre Romanfigur Johnny muss ebenfalls früh erfahren, dass Lebensverhältnisse nicht stabil sind. Sie erlebt den Mauerfall als Bruch, den sie rational nicht begreifen und emotional nicht einordnen kann. Sie registriert nur, dass die gewohnten Alltagsdinge plötzlich verschwinden und von Sachen ersetzt werden, die sie bisher nur aus dem Fernsehen kannte. Und sie spürt die Verunsicherung der Erwachsenen. Der weitaus größere Bruch allerdings vollzieht sich einige Jahre später in der Familie. Als Johnny 17 ist, verschwindet ihre Mutter knallauffall und hinterlässt ihrer völlig geschockten Familie nur einen Zettel.
Ich breche heute in ein neues Leben auf. Wenn ihr das hier lest, bin ich schon weg und ich werde nicht zurückkommen. Das ist kein Witz. Ich habe das alles lange genug mitgemacht und ihr seid alt genug, um ohne mich auszukommen.
Kurz nach dem Verschwinden der Mutter beginnt Johnnys Odyssee, die sie zunächst zum Studium nach Leipzig, dann als Austauschstudentin nach Helsinki, anschließend nach Australien und am Ende zurück nach Deutschland führt. Überall ist sie auf der Suche nach Freundschaft, nach Nähe, nach hermaphroditischer Liebe, wie sie das nennt, und wird doch immer wieder zurückgeworfen auf ihr Gefühl des Andersseins. Mit Johnny ohne Land hat Judith Zander einen oft komischen, zuweilen traurigen und in seiner sprachspielerischen Art sehr skurrilen Roman geschrieben, in dem es um existenzielle Fremdheit geht und die Sehnsucht danach, erkannt und verstanden zu werden.
Tja, wer hätte es gedacht? Offenbar kann man über die Fragwürdigkeit von Geschlechterzuschreibungen auch mal ganz anders schreiben, nämlich auch mal ganz ohne Fremdwörter aus der Genderforschung und mit viel Humor. Judith Zander zumindest hat das getan und sie legt mit Johnny ohne Land einen furiosen zweiten Roman vor, meint unsere Kritikerin Christel Wester. Erschienen ist er bei DTV München, 525 Seiten, 25 Euro. Und nun, Vorhang auf für eine deutsche Autorin, die seit über 20 Jahren immer wieder für eine Überraschung gut ist. Gemeint ist Alexa Henning von Lange. Wir erinnern uns, 1997, da startete sie als sogenannte Spice Girl der Popliteratur. Damals veröffentlichte Henning von Lange, 24-jährig, den Roman Relax, eine Geschichte, in der es ziemlich heftig um Party, Sex und Drogen ging. Inzwischen aber gilt Alexa Henning von Lange schon länger als psychologisch versierte Autorin und für ihren neuen Roman, Die Wahnsinnige, da hat sich die ehemalige Popliteratin jetzt sogar ein besonders umstrittenes spannendes Kapitel der Weltgeschichte rausgesucht, nämlich den skandalösen Thronstreit rund um Johanna von Kastilien im frühen 16. Jahrhundert. Eigentlich hätte die spanische Infantin damals Königin werden sollen, aber wie das öfter so ist bei dynastischen Erbfolgegeschichten, auch in Johannas Fall kamen schmutzigste Vereitlungstricks zum Einsatz. Und was Alexa Henning von Lange nun über diese von Männern zugrunde gerichtete Potentatin erzählt, das berichtet Nicole Strecker.
Eure königliche Hoheit, die Infantin, tobt. Sie reißt Vorhänge herunter, fegt das Essen vom Tisch, heult und schreit und attackiert jeden, der sie beruhigen will, mit Fäusten. Johanna heißt die Thronanwärterin und ihre Wutausbrüche sind legendär. Eine rothaarige, zarte, junge Schönheit, aber eine Furie, wenn sie sich unterordnen soll.
Ihr war alles egal. Nur diese Wut, diese Verzweiflung sollten ihr Werk tun. Sie war vollkommen angefüllt davon. Diese innere, schmerzhafte Trennung zwischen ihr und dem Rest der Welt sollte jetzt für alle sichtbar werden, damit die Welt endlich aufhörte, so zu sein, wie sie war, selbstsüchtig und von kranken Prinzipien bestimmt, die nichts anderes als Zwang und Unfreiheit hervorbrachten.
Das meint Johanna, deren voller Titel bald lauten wird: Königin von Kastilien, Leon, Aragon, der westindischen Inseln und des Festlandes am Ozean. Aber eigentlich ist sie nur als Johanna die Wahnsinnige in die Geschichte eingegangen. Wir befinden uns im frühen 16. Jahrhundert, eine Zeit der vielsagenden Beinamen. Die Royals heißen mehr oder weniger schmeichelhaft der Kränkliche, die Katholische, der Schöne oder eben die Wahnsinnige. Ob Johanna tatsächlich wahnsinnig war oder nicht, darüber herrscht Uneinigkeit unter den Historikern. Autorin Alexa Hennig von Lange jedoch hat sich entschieden und findet in ihrem Romanporträt weniger die Infantin als die Welt um sie herum, trübt der Wahnwitz. Hennig von Lange macht sich zur Anwältin dieser zornigen jungen Frau, die immer eine Königin ohne Thron bleiben wird. Denn Johanna verbringt 46 Jahre ihres Lebens in Haft. Weggesperrt, erst von ihrer Mutter, dann von ihrem Gatten, ihrem Vater und schließlich von ihrem eigenen Sohn.
Johanna brachte ihr Pferd zum Stehen und damit ihr ganzes Gefolge. Sie sah hinauf in den Himmel aus rußigem Schwarz. Im Namen der katholischen Kirche ließ ihre Mutter Ungläubige auf Scheiterhaufen verbrennen und beraubte damit das gesamte Firmament des Lichtes. Diese Düsternis hing seit Johannes Geburt über dem Land, schwer und niederdrückend, hoffnungslos und krank. Sie alle atmeten den Tod ein.
Man schreibt das Jahr 1503. Thronfolgerin Johanna ist auf Wunsch ihrer Mutter in der andalusischen Festung La Mota eingesperrt. Sie ist zu diesem Zeitpunkt 23 Jahre alt. Sie hat bereits 4 Kinder geboren und ist als Teenager mit dem Habsburger Philipp dem Schönen verheiratet worden. Eine Ehe, die eigentlich nur aus machtpolitischem Kalkül geschlossen wurde. Doch Johanna hat sich wirklich in den attraktiven, sinnlichen Mann verliebt. Der allerdings ist ein Schwerenöter, vergnügt sich mit den Dienerinnen. Ganz normal eigentlich für einen Monarchen seiner Zeit. Doch Autorin Alexa Hennig von Lange macht klar, nur weil majestätisches Fremdgehen damals Konvention war, heißt das nicht, dass es für die Ehefrauen nicht demütigend war. Wie sie überhaupt in ihrem Roman ihre Figur mit einer ganz heutigen Seelenstruktur ausstattet. Johanna reflektiert ständig mit postfreudianischem und feministischem Bewusstsein über sich selbst. Sie klingt wie eine Achtsamkeitsberaterin, wenn sie ihren Kindern den Spruch auf den Weg gibt: Du kannst nicht die Welt verändern, aber dich. Und nicht zuletzt erklärt Johanna ihren eigenen Körper zum letzten unbesetzten Gebiet, über das nur sie die Kontrolle hat. Sprich, sie begründet ihre Magersucht ganz im Sinne der modernen Psychologie als Protest gegen Vereinnahmungsversuche durch andere und Strategie gegen Ohnmachtsgefühle.
Normalerweise gerieten die Leute sofort in Aufruhr, wenn sie hörten, dass Johanna das Essen verweigerte. Tatsächlich machte das Verweigern ja nur darum Spaß. Je mehr die eifrigen Helfer ihrer Mutter sie bedrängten, doch etwas zu essen, desto mehr spürte Johanna, dass sie über diesen winzigen Teil ihres Lebens ganz allein die Kontrolle besaß.
Eigentlich ist Johanna also eine von uns, legt Alexa Hennig von Lange nahe. Eine Frau, die um Selbstbestimmung kämpft. Freiheit dürfte wohl eines der meistgebrauchten Worte in diesem Buch sein. Komplexe Charaktere porträtieren, darin liegt das Talent der Autorin, die 1997 mit ihrem Roman Relax als weibliche Stimme unter den Popliteraten gefeiert wurde. In Romanen wie Risiko, Erste Liebe und ihren Jugendbüchern überzeugte ihr psychologisches Gespür. Auch ihre tragische Königin Johanna ist eine Figur voller Widersprüche, die eigentlich ganz vernünftig denkt, dann jedoch mit zerstörerischer Impulsivität handelt. Man leidet sehr mit als Leserin, wenn die hochwohlgeborene Furie mit ihrem Jähzorn mal wieder die eigenen guten Vorsätze wegfegt. Andererseits, mit ihrem feministischen Gender-Gerechtigkeitskampf ist Johanna nun mal eindeutig in der falschen Zeit gelandet. Zwar ist Vergegenwärtigung zweifellos ein hehres Ziel für einen historischen Roman, wie die Queen des Genres, Booker-Preisträgerin Hilary Mantel in ihrer Thomas Cromwell-Trilogie mehrfach unter Beweis gestellt hat. Merkwürdig aber wird diese Verlebendigung, wenn es so wirkt, als wäre eine Zeitgenossin versehentlich in ein vergangenes Jahrhundert gebeamt worden. Anders gesagt, historisch glaubwürdig ist die spanische Thronerbin bei Alexa Hennig von Lange nicht. Was schade ist, denn die Autorin könnte ganz anders und zeigt es hin und wieder auch. Wenn sie dem Sujet treu bleibt und die historischen Settings detailreich auspinselt, ist es, als flimmere ein düsterer Kostümfilm vor dem inneren Auge des Lesers.
Schwarz gekleidete Dienerinnen kreiselten flüsternd und knicksend um sie herum, legten ihr einen schweren Mantel auf die Schultern, den sie sofort wieder abwarf. Ihr war heiß. Diese Mädchen mit ihren Flechtfrisuren sollten verschwinden. Sie machte eine heftige Handbewegung. Ksch-ksch! Die Dienerinnen stoben wie riesige Nachtfalter auseinander und machten den Weg frei für den Geistlichen, der offenbar schon auf Johanna gewartet hatte. Er trat aus einer Nische hervor, wie es für Geistliche typisch war, jedenfalls in Johannas Gegenwart. Immerzu traten sie plötzlich aus irgendwelchen dunklen Nischen hervor, um ihr gut zuzureden.
Nur 3 Jahre aus dem Leben von Johanna erzählt Alexa Hennig von Lange. In dieser Phase kämpft die Thronanwärterin noch um Ehe und Ehre. Sie wehrt sich gegen die Gerüchte über ihren Wahnsinn und erlebt eine letzte Liebesekstase mit dem Gatten. Sexszenen und Melodramatik, hart an der Grenze zum Groschenroman. Allerdings gelingt Alexa Hennig von Lange mit Liebesnächten und Leidenschaft auch die Vision einer gefühlvolleren Gegenwelt zur chauvinistisch kalten Politik in den spanischen Palästen. Und dann beendet Hennig von Lange ihr rasantes Biopic über eine Entrechtete plötzlich ganz abrupt. Für den Rest der Chronik muss Wikipedia herhalten. Trotzdem eine eigenwillige, unterhaltsame Geschichtsfantasie. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Das sagt Nicole Strecker über Die Wahnsinnige von Alexa Hennig von Lange. Der Roman wurde im Kölner Dumont Verlag publiziert. 208 Seiten, 20 Euro. Bleibt mir nach so viel Frauenfreiheitskampf am Ende der Sendung noch, Sie schon mal auf das Großereignis der Frankfurter Buchmesse einzustimmen. Auch die wird ja Corona-bedingt diesmal vor allem im Internet stattfinden. Und traditionell bildet die Preisträgerentscheidung des Deutschen Buchpreises hier immer den Auftakt zu Deutschlands größter Bücherschau. Das wird auch heute Abend wieder so sein im Frankfurter Römer. Dann, wenn etwa um 18.55 Uhr Ortszeit der diesjährige Buchpreisträger 2020 bekannt gegeben wird. Als leicht favorisiert gilt unter den 6 Endrundenkandidaten bei Kritikern Thomas Hettche mit seiner Generationschronik Herzfaden, die vom berühmten Marionettentheater der Augsburger Puppenkiste handelt. Doch wie auch immer die Buchpreis Entscheidung heute Abend ausfallen wird. In jedem Fall fachkundig kommentieren wird sie morgen dann im Büchermarkt mein Kollege Hubert Winkels im Gespräch mit Miriam C. Und schon vorher gestartet, nämlich genau vor einer Stunde, ist heute bereits das neue Buchmessen-Online-Portal Frankfurt Conference, ein virtuelles Gesprächsforum, bei dem bis Donnerstag führende Vertreter des Buchhandels im Internet über Entwicklungen und Perspektiven der Branche diskutieren. Und das war's vom Büchermarkt. Hier verabschiedet sich Gisa Funk. Machen Sie's gut.